öfters kommen, die wissen, dass wir uns oft an biblischen Orten orientieren, hier an unseren Donnerstagabenden. Und wenn es passt, auch an Festen, die hier im Land passieren. Und manchmal hat man das glückliche Zusammenfallen von beidem, wie zum Beispiel heute, wo es um einen Ort geht und gleichzeitig um ein Fest, nämlich den grünen Donnerstag. Waren wir bei der Auswahl der Themen natürlich etwas in Verlegenheit, weil heute nicht nur Gründonnerstag ist, sondern auch Purim. Und man hätte auch einen Abend über das Purimfest machen können. Wir hatten natürlich Wünsche von der österreichischen Gruppe. Nur, ob wir vielleicht nach Gethsemane gehen könnten. Und da habe ich gedacht, ach, dann können wir auch darüber reden. Und man könnte ja so denken, also Gründonnerstag, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, wo das Wort herkommt, das hat ja mit der Farbe nicht viel zu tun, sondern das hat mit dem altdeutschen Wort grienen zu tun, nämlich weinen. Also der Gründonnerstag ist der Donnerstag, an dem man weint, weil es ein trauriger Abend ist, weil es das Abschiedsessen von Jesus mit seinen Freunden war und dann auch, wie wir noch sehen werden, Jesus in Bedrängnis kommt im Garten Gethsemane. Also ein Weintag und gleichzeitig Purim, das Fest im jüdischen Kalender, wo es ums Lachen geht, wo es die Mitzwa des Fröhlichseins gibt, ja, wo man eigentlich sich freuen soll über die Errettung des jüdischen Volkes. Und das scheint ja auf den ersten Blick so wie schwarz und weiß zu sein, sodass man sagt, das kann man eigentlich gar nicht zusammen machen. Deswegen machen wir es heute auch nicht zusammen. Aber ich habe heute nochmal darüber nachgedacht, bei näherem Hinsehen merkt man, dass doch beides sehr viel miteinander zu tun hat. Es mag äußerlich sehr gegensätzlich sein, aber wenn man sich anschaut, worum es eigentlich an Purim geht, dann merkt man, dass es da um eine Geschichte geht, die fast in vielen Details sehr eng verwandt ist mit dem, was Jesus in diesen Tagen erlebt hat. Ich kann heute leider nicht ausführlich in die Geschichte reingehen, dazu müsst ihr das Buch Esther mal lesen. Aber nur um euch ein paar Anhaltspunkte zu geben, es geht in der Purim-Geschichte um die Verfolgung und Bedrängnis des jüdischen Volkes und in der Gethsemane-Geschichte um die Bedrängnis Jesu. Es geht um die bevorstehende Vernichtung des jüdischen Volkes und es geht um den bevorstehenden Tod Jesu. Dann gibt es einige Details. Es gibt zum Beispiel eine Königin in der Esther-Geschichte, die ihre königliche Herrlichkeit aufs Spiel setzt für die Rettung ihres Volkes. Das erinnert uns an die Geschichte von Jesus, der seine königliche Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, aufs Spiel setzt, um sein Volk zu retten. Wir haben in der Esther-Geschichte einen Mann, den Mordechai, der sich selber auch ja, aufs Spiel setzt, um für sein Volk einzutreten. Und wir haben in dieser Geschichte einen Mann, der eintritt für das Volk, der für das Volk bittet, so wie Mordechai das in der Esther-Geschichte tut. Wir haben in der Esther-Geschichte den Plan, dass Mordechai hingerichtet werden soll an einem Galgen, aber dieser Galgen wendet sich dann in der Geschichte zu dem Geigen, an dem der Bösewicht hingerichtet wird. Das ist ein etwas grausames Ende. Aber auch hier sehen wir eine Geschichte, wo es nicht um einen Geigen geht, aber um ein Kreuz. Und wo am Ende vielleicht doch jemand anders besiegt wird, als ursprünglich geplant war. Wir haben am Ende des Buches Esther ein neues Gesetz, das das alte Gesetz ablöst. Ein neues Gesetz der Freiheit und des Lebens. Für das Volk, ein Gesetz, das das Volk rettet. Und auch das finden wir in der Geschichte von Jesus. Wir haben diesen ganzen Weg von der beinahe Vernichtung wieder hinauf zum Jubel und zur Freude. Und deswegen freut man sich an Purim so. Und wir haben das bei uns ein bisschen aufgeteilt. Wir denken heute über den ersten Teil des Weges nach, der in die Tiefe führt. Aber in den nächsten Tagen dann auch kommen wir zu dem Fest der Freude. Also es gäbe da viele Parallelen und ich glaube schon, dass Jesus auch ganz bewusst hier einen Weg geht, über den wir heute reden, womit er sich hineinstellt in die Geschichte des jüdischen Volkes. Denn Jesus kannte ja die Geschichte von Esther schon, kannte auch die Geschichte von Passa, vom Auszug aus Ägypten. Und ich glaube, dass der Weg, den er geht und über den wir heute nachdenken, von ihm auch ganz bewusst als ein Weg gegangen wurde, der etwas widerspiegelt von der jüdischen Geschichte, wie sie sich zum Beispiel in Purim, aber auch im Passafest widerspiegelt. Nämlich der Weg in die Tiefe und wieder hinauf in die Errettung. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal ein paar Bilder, damit ihr auch wisst, wo wir uns befinden. Ganz kurze Frage, wer war schon mal im Garten Gethsemane? Also gibt doch die Hälfte ungefähr. Wer war schon mal am Ölberg? Ungefähr die gleiche Hälfte. Okay, dann nehme ich euch mal mit. Das ist der Blick vom Ölberg.
Stören die Kante eigentlich immer noch ein
bisschen. Wenn ihr jetzt hier die Bilder besser sehen wollt, könnt ihr euch auch einen Moment hier vorne hinsetzen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr von da hinten ein bisschen was sehen könnt. Also, wir sehen hier den Blick vom Ölberg. Und das ist deswegen im Überblick ganz schön zu sehen, weil wir hier oben auf links außerhalb der Altstadt sieht man den Turm der Domitio, wie heißt die Abtei. Und in diesem Gelände beginnt unsere Geschichte heute. Das ist nämlich der Ort, wo man das Haus der Urgemeinde vermutet, das Haus des Johannes Markus. Und in diesem Haus hat Jesus vermutlich mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Und da beginnt unsere Geschichte heute, nämlich in Matthäus 26, Vers 30. Da heißt es, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Über diesen Lobgesang hören wir später noch. Aber wenn man jetzt von da aus zum Ölberg gehen wollte, ging man hier runter. Und dann kam man durch dieses Tal, nämlich das Kidrontal, zum Ölberg hin. Das ist das Kidrontal, da gibt es heute einen schönen Wanderweg hier dadurch. Kommt man oben da vom Tempelberg durch das Tal. Und dann kommt man Richtung Garten Gethsemane. Das ist jetzt auf den Ölberg geschaut. Da sieht man auch, es ist noch einiges an Garten da. Da gibt es, wie so oft im Land hier, verschiedene Garten Gethsemanes. Dieses ist jetzt die orthodoxe Version. Klar, die Christen müssen sich das ja irgendwie teilen. Weil der Garten Gethsemane in der biblischen Zeit vermutlich dieser ganze Ölberg hang war. Und da gibt es eben jetzt heute verschiedene Plätze, wo man sich erinnert. Das ist der Eingang bei dem Orthodoxen. Das ist nicht die Kirche vom Garten Gethsemane, davon hatte ich kein Bild, aber das ist dort direkt daneben eine orthodoxe Kirche, wo Maria begraben liegt. Und direkt daneben an ist auch eine ähnliche Kirche zum Garten Gethsemane. Bekannter ist eigentlich diese Kirche hier, die da am Fuß des Ölbergs liegt mit dem großen Mosaik an der Front. Die Kirche aller Nationen, die liegt also neben dem Garten Gethsemane, den man im Westen meistens kennt, weil er von der katholischen Kirche betreut wird und von den Franziskanern. Das ist also auch der Ort, über den wir heute reden. Das ist die Kirche nochmal von nahem. Das Bild gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Die Kirche heißt die Kirche aller Nationen, weil sie in den 30er Jahren als ein Gemeinschaftsprojekt des damals entstehenden Völkerbundes gebaut wurde. Also da haben die verschiedenen Länder jeweils etwas zu beigetragen. Da sind so Kuppeln in der Decke, wo man also sieht, welches Land da jeweils mitgebaut hat an dieser Kirche. Das ist hier nochmal vom Palmsonntag, nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor. Aber da sind wir gerade noch am letzten Sonntag vorbeigezogen, mit Palmzweigen in der Hand. Da sind wir oben vom Ölberg gekommen, hier runtergezogen. Und es ist auch manchmal hier im Land, merkt man ja Zusammenhänge, die man im biblischen Text nicht so merkt. Zum Beispiel, dass Jesus am Palmsonntag schon an diesem Garten Gethsemane vorbeigezogen ist, als er quasi aus der Höhe kam und die Leute riefen, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, und da ist er quasi schon dort vorbeigezogen, an dem Garten, wo er dann ein paar Tage später im Gebet sein würde und verhaftet werden würde. Hier nochmal beim Sonntagsumzug und dahinter die Kirche vom Garten Gethsemane. Wenn man dorthin geht, gibt es dort noch ein Stück von dem alten Garten Gethsemane mit sehr, sehr alten Bäumen. Diese Bäume, die man dort sieht, sind ziemlich dick, ja? Alte Ölbäume, die allerdings nicht aus der Zeit Jesu sind, sondern kurz danach. Also zwar war das so, dass die Römer im Jahr 70, als sie Jerusalem belagert haben, alle Ölbäume abgeholzt haben und für Brennholz verwendet haben. Und aus den Stümpfen, die damals entstanden sind, sind diese Bäume gewachsen. Das ist ungefähr das Alter, also etwa 2000 Jahre alt, schätzt man bei den Ältesten, dass die also quasi nach der Zerstörung Jerusalems wieder neu gewachsen sind. Das ist nur noch ein kleines Stück, was mit den alten, richtig alten Bäumen da konserviert wurde. Der Rest des Gartens wurde natürlich weiterverwendet und hat deswegen auch neuere Bäume. Hier ist nochmal so ein dicker Ölbaum. Eine Sache noch, da kommen wir schon zur Ölkelter, gut. Also eine Sache noch, und zwar im Johannesevangelium, also im Matthäusevangelium steht, als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Damit haben wir schon mal eine Beschreibung, wo dieser Garten ist. Dann haben wir im Johannesevangelium eine Notiz. Das heißt, als Jesus das geredet hatte, das waren die Reden beim letzten Abendmahl, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in dem gingen Jesus und seine Jünger. Also da haben wir nochmal eine Beschreibung. Das heißt, wenn man durch das Target über den Bach Kidron, kann man in diesen Garten. Insofern wissen wir ziemlich genau, wo das war. Das Interessante ist, dass Johannes dieses Detail hat, was alle anderen Evangelisten nicht haben. Für die, die manchmal Videostudien machen. Ja, das zeigt, dass Johannes eine sehr, sehr gute Ortskenntnis hatte. Denn woher sollte man sonst wissen, dass man über den Bach Kidron laufen musste, um in den Garten Gethsemane zu kommen? Manchmal wird ja gesagt, Johannes, das wäre irgendjemand gewesen in der Türkei, der irgendwo mal das Evangelium aufgeschrieben hätte, ohne jemals hier gewesen zu sein. An solchen Details merkt man manchmal, dass da doch jemand dahinter steckt, der die Gegend hier sehr genau kennt. Jetzt kommen wir zu dem Namen Gethsemane. Ich arbeite ja zurzeit nebenher auch an der Promotion und mein Spezialthema, also mein Steckenpferd, ist immer der hebräische Hintergrund des Neuen Testamentes. Und alle Theologen hauen mich immer dafür, weil die immer sagen, das muss doch heißen der aramäische Hintergrund. Weil man irgendwie in der Schule immer gelernt hat, zur Zeit Jesu sprach man kein Hebräisch mehr, sondern nur Aramäisch. Und deswegen, wenn es überhaupt sowas gäbe, dann gäbe es nur einen aramäischen Hintergrund. Das Interessante ist, dass man dauernd auf hebräische Wörter stößt. Vor 2 Wochen musste ich in Marburg predigen und da war das Thema Hosianna, Jesus der Messias. Ja, da habe ich schon mal gleich 3 hebräische Wörter im Titel gehabt. Hosianna ist hebräisch, aus Psalm 118. Jesus ist ein hebräischer Name, Yeshua, der Retter, funktioniert nur auf Hebräisch. Und Messias ist auch hebräisch, von Mashiach. Ja. Also insofern 3 hebräische Wörter. Heute haben wir Gethsemane, das ist auch so ein Wort, was nur auf Hebräisch Sinn macht. Gethsemane, das kommt von Gat, Shemonim. Kelter für Öl. Shemen ist das Öl, Gat ist die Kelter. Also eine Ölpresse. Vermutlich war dieser Garten eine große, vielleicht sogar quasi industrielle Ölpresse für das ganze Öl, was aus den Ölbäumen aus dem Garten Gethsemane kam. Und deswegen wollte ich euch jetzt mal mitnehmen, bevor wir weiter in die Geschichte gehen, mal euch kurz was erzählen über Ölpressen. Weil vielleicht ist der Name ja auch wichtig. Okay, hier haben wir so eine antike Ölpresse, vielleicht habt ihr das schon irgendwo gesehen. Das war so ein großer runder Stein mit so einem Bottich hier und oben ein großes rundes Rad, was man drehen konnte. Hier gibt es nochmal eine andere. An diesem Rad hier ist so ein großer Balken hier befestigt. Ja. Und was man jetzt gemacht hat, man kam mit den Oliven und hat diese Oliven da in diesen Bottich reingeworfen. Und dann hat man dieses Rad gedreht. Das konnte man mit der Hand machen, so wie dieser Herr hier, dann ein bisschen verwackelt. Ja. Konnte aber auch einen Esel da einspannen. Ja. Und der Esel hat dann dieses Mühlrad da drum gezogen und die Oliven zerquetscht. Damit wir das jetzt auch nochmal live sehen, habe ich einen kleinen Videobeitrag hier. Da könnt ihr jetzt meine Paten oder unser Patenkind sehen, wie es also hier mit behenden Händchen diesen riesigen Stein wälzt. Das ist unglaublich. Durch die Technik. Ja, es scheint schwer zu sein, aber dann immerhin ist sogar, ja, sieht man, dass wenn es einmal rollt, dann rollt es gut. Und das können sogar Kinder machen. Ja, doch, hier, die macht sich ganz gut. Ja, ist Kinderarbeit, aber immerhin. Ja, so sieht das dann aus. Und warum ich euch das auch zeige, ist, man sieht hier jetzt mal in der Nahaufnahme diese Olivenpaste, die da rauskommt. Das ist dann so ein braunes, schlammiges Zeugs. Ja? Und Steffi wollte jetzt das nochmal vormachen, wie das mit dem Joch geht. Ja? Aber das... Ja, das sieht dann also so aus. Also, so werden dann die Oliven da gepresst, aber das ist nur Phase 1. Also man hat die Oliven jetzt schon ordentlich klein gepresst, ja, und dass sie da so richtig zermatscht worden sind. Aber das ist nur der Anfang. Jetzt tut man die in solche Körbe rein, das ist ein Stapel von Körben hier. Füllt man diesen Matsch also in diese Körbe und dann kommen diese Körbe nochmal in so eine Presse rein. Die sieht also dann so aus. Also hier nochmal dicker Balken, da hinten ist der Stapel Körbe. Und hier werden jetzt schwere Gewichte dran gelegt, sodass diese Körbe jetzt nochmal in einer zweiten Pressstufe nochmal ausgequetscht werden. Und was dann unten rauskommt, ja, wird hier in diesem Becken oder in diesen Kanälen aufgefangen und da kommt dann am Ende das Öl raus. Also, hier ist nochmal so eine andere Sache, die sieht aber so ähnlich aus. Da gibt es auch noch so eine Mechanik, wo man dann diese Gewichte immer noch hochziehen kann, damit das also auch richtig bis zum letzten Tropfen ausgepresst wird. Und jetzt ist es ja so, dass man sich fragen kann, warum geht Jesus ausgerechnet in diesen Garten Gethsemane? Warum geht er an diesem Abend, diesem letzten Abend seines Lebens, in einen Garten, der Olivenpresse heißt oder Ölpresse? Vielleicht hat der Name ja was zu bedeuten. Wenn man in diese Kirche reingeht, die neben dem Garten Gethsemane ist, ist das eine sehr düstere Kirche. Die ist ja so eher mit so lila Fenstern gehalten und man merkt schon eine bedrückte Stimmung. Und das Bedrücken, ja, in dem Wort sagt ja schon etwas, dass das auch was zu tun hat mit dem Bild von den gedrückten Oliven. Ja. Und auch das Wort Bedrängnis drückt ja dasselbe aus. Ja. Also insofern glaube ich schon, dass Jesus bewusst hier hingegangen ist, weil er selber auch in Bedrängnis war und auch gedrückt war. Und er sagt das auch selber. Und jetzt lesen wir mal die Stelle in Matthäus 26. Gucken, ob die richtig ist. Ja. Ab Vers 37. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend. Und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Im Lukas-Evangelium wird die Szene ähnlich beschrieben, aber da gibt es noch ein Detail, was bei den anderen nicht steht. In Lukas 22, da heißt es: Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Also ich glaube, hier sehen wir Jesus wirklich in einer Lage, die wir so von ihm gar nicht kennen. Die anderen Geschichten strahlen immer etwas von der Größe aus, von der Macht Jesu. Schon auch manchmal von Trauer. Jesus weint über Jerusalem. Jesus weint über Menschen, wenn sie leiden oder gestorben sind. Jesus kann sich freuen. Aber so bedrückt und betrübt wie hier haben wir ihn bisher nicht erlebt. Und ich glaube, dass hier eine neue Dimension auch hineinkommt in unser Bild oder auch in das Bild der Jünger von Jesus. Ich glaube, dass sie das nicht erwartet hatten, dass Jesus so an seine Grenzen kommen würde, dass er so tief nach unten kommen würde, dass er wirklich mit Angst und Zagen, Betrüben, all diese Worte, dass er sein Schweiß auf ihm auf die Stirn tritt wie Blutstropfen. Das zeigt, glaube ich, etwas davon, wie tief sich Jesus oder wie tief sich Gott heruntergeneigt hat. Ja, an einer anderen Stelle schreibt Paulus, er hat die Herrlichkeit Gottes verlassen und ist den ganzen Weg in unsere Welt gekommen, ist, wurde wie ein Mensch. Und dieses ist vielleicht der tiefste Punkt, so wie es auch auf dem Weg vom Ölberg durch das Kidron-Tal, der Garten Gethsemane, eigentlich am tiefsten Punkt ist. Und in dieser Kirche gibt es ein Bild, das kann man hier nicht so gut sehen, dass das ein bisschen beschreibt. Hier sieht man Jesus unten an diesem Felsen knien und beten. Da oben sieht man den Engel herunterkommen. Und unterhalb dieses Bildes, das ist also über dem Altarraum, gibt es diesen eingefassten Felsen, der dieses Gebet Jesu symbolisiert. Der überhaupt dieses ganze Leiden Jesu und die Bedrängnis, die Jesus hier erlebt hat, symbolisiert. Und deswegen ist dieser Stein immer ein Ort, wo viele Leute hinkommen und sich dort auch niederknien und ja, auch ihr Leiden und ihre Bedrängnis dorthin bringen und sich daran erinnern, wie tief Jesus gegangen ist, um mit ihnen zu leiden. Draußen an der Kirche gibt es dieses Mosaik mit einem Bibelvers unten aus dem Hebräerbuch. Und der spricht auch nochmal etwas von vielleicht, was in dieser Szene passiert. Im Hebräerbrief Kapitel 5 steht: Und er, also Jesus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet wurde, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Der Künstler hat hier auf diesem Bild versucht, diese Szene auszudrücken. Man sieht in der Mitte Jesus knien und beten. Der Vater ist über ihm dargestellt. Der Engel kommt hier von der Seite. Und das Interessante ist, hier auf der linken und auf der rechten Seite gibt es zwei Personengruppen. Auf der linken Seite, das sind die Reichen und die Gebildeten und die Mächtigen. Man sieht einen Ritter mit Schwert, man sieht einen Philosophen mit Bart, man sieht einen Künstler mit Harfe und andere Leute. Also das sind sozusagen die Großen und Mächtigen dieser Welt, die im Grunde sich beugen vor Jesus. Was ja interessant ist, weil Jesus hat alle Macht abgelegt und ist ganz klein geworden, ist schwach geworden, hat alles aufgegeben und gerade darin zeigt sich eigentlich die wahre Größe. Das ist, glaube ich, das, was hier ausgedrückt wird, dass alle Macht und Weisheit und Schönheit der Welt sich eigentlich davor beugen müssen, vor dem, was Jesus getan hat, weil in der Fähigkeit, sich klein zu machen, die wahre Größe liegt. Und auf der anderen Seite haben wir die Gruppe der Kranken, der Schwachen, eine Mutter mit einem gestorbenen Kind, Leute, die weinen, Leute, die Krankheiten haben. Und die werden erhoben, indem sie auf Jesus sehen. Weil sie merken, hier ist einer, der mit uns in die Tiefe geht, der bei uns ist in der Not, der neben uns ist, da wo wir krank sind. Hier ist nicht jemand, der irgendwo weit oben steht und weit entfernt ist und zu dem wir vielleicht rufen können und hoffen, dass er uns hört, sondern hier ist jemand, der wirklich tief heruntergekommen ist, bis an den tiefsten Punkt unseres Lebens. Und er steht mit uns, er fühlt mit uns in unserem Leiden, er kennt unseren Schmerz, er kennt unser Zagen, er kennt unsere Bedrängnis. Und das ist für diese Leute sozusagen das, was sie erhebt, während die Mächtigen dadurch erniedrigt werden. Und das wird ja in der Bibel oft gesagt, du erhebst die Niedrigen und erniedrigst die Mächtigen. Und deswegen ist dieser Felsen da in dieser Kirche ein Ort, wo viele Leute hinkommen, um sich dort quasi an die Seite Jesu zu knien. In zweierlei Hinsicht. Einmal, um sich zu erinnern, was Jesus dort für uns getan hat. Und ja, an Jesu Seite zu sein, weil Jesus auch ja seine Jünger gebeten hat, betet mit mir, aber sie sind eingeschlafen. Aber auf der anderen Seite auch, um zu wissen, hier hat Jesus an meiner Seite gekniet und hat für mich gebetet, hat mit mir gelitten. Für die, die nachher mitkommen wollen, das ist auch der Ort, wo wir ja hingehen wollen, da könnt ihr vielleicht auch noch ein Gebet sprechen, aber ich dachte, es wäre schön, wenn wir an dieser Stelle auch eine kurze Zeit der Stille haben und dass ihr mal überlegt in eurem Leben, wo gab es solche Tiefpunkte, wo ihr den Druck gemerkt habt, des Lebens, des Schicksals, vielleicht der Krankheit, des Zweifels, der Angst, wo ihr richtig in Bedrängnis geraten seid, so wie die Oliven in der Presse. Oder vielleicht seid ihr im Moment an so einem Punkt. Denkt einfach mal drüber nach und dann stellt euch einfach vor oder denkt darüber nach, was es bedeutet, dass Jesus mit euch an diesem Punkt gewesen ist. Dass Jesus mit euch an diesem Punkt ist. Dass er nicht irgendwo darüber steht, sondern sich an eure Seite gekniet hat. Oder kniet. Um für euch zu beten und für euch bei Gott einzustehen. Ihr könnt einfach einen Moment Zeit nehmen, darüber nachdenken. Vielleicht ein kurzes Gebet sprechen und dann werde ich weiterreden. Die Geschichte ist ja hier noch nicht zu Ende. Sie geht noch weiter. Dann kommt jetzt die Verhaftung Jesu. Und bei Matthäus endet es mit: Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Und jetzt kommt diese ganze Geschichte, aber ich lese sie mal aus Johannes, weil die Geschichte, wie sie bei Johannes steht, Johannes 18, Vers 3, ich habe es ja hier, ist dort auch abgebildet in einem Bild an der Seite. Auch das ist nicht so gut geworden, weil es ein bisschen verwackelt ist. Aber für die, die nachher hingehen, kann ich das nochmal in groß anschauen. Man sieht hier die Szene der Verhaftung. Ich lese das mal vor. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese anderen gehen. Diese Szene ist hier dargestellt. Und vielleicht habt ihr es gesehen, obwohl es verschwommen ist. Ja, man sieht hier, wie Jesus in der Mitte steht und wie bei seinen Worten: Ich bin es, sich die Bäume irgendwie nach hinten biegen, ja, und die Leute zu Boden fallen, weil irgendwie Macht von diesen Worten ausgeht. Ja, es gibt viel Spekulation darüber, ob Jesus mit diesen Worten auch anspielen wollte auf den Namen Gottes. Aber allein schon diesen Worten, wie er dort steht und sagt: Ich bin es, spricht natürlich eine unheimliche Kraft heraus, auch eine unheimliche starke Identität. Jesus wusste, wer er war. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und in dieser Identität gestärkt, konnte er sagen: Ich bin es und ihr könnt mich mitnehmen. Er wusste, wo sein Weg von hier aus hinführt. Und es ist ja so, wenn man im Garten Gethsemane ist, dann geht der Weg von dort aus wieder bergauf, nämlich ans Kreuz. Und im Johannesevangelium heißt es oft, dass Jesus am Kreuz erhöht wurde. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass Jesus in diesem Moment der Bedrängnis und der Not und des Zagens und der Schwäche gerade in diesem Moment eine enorme Stärke gewonnen hat. Eine Ich-Stärke, eine Gottesstärke, wie man das erklären möchte. Aber es geht quasi Power von ihm aus. Und vielleicht haben ja manche von euch auch schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal gerade die Zeiten, in denen wir besonders schwach sind oder besonders bedrängt sind, in denen wir besonders zweifeln oder besonders leiden, im Nachhinein Zeiten sind, in denen wir irgendwie Kraft schöpfen. Vielleicht gerade dadurch, dass wir merken, unsere eigene Kraft ist am Ende. Wir brauchen die Kraft von jemand anders. Oft ist es auch so, dass man es erst im Nachhinein sagen kann, vielleicht erst Jahre später. Ja, wenn jemand kommt und sagt: Ja, du leidest gerade, das ist eigentlich ganz gut, weil dann kriegst du Kraft. Ja? Das ist meistens nicht so das, was man gerne hört. Ja? Das kann man auch meistens nicht so sehen. Aber viele machen im Nachhinein die Beobachtung, zumindest bei sich selber, dass man gerade in solchen Zeiten der Bedrängnis irgendwie neu seine Identität findet. Paulus hat das geschrieben von sich selber, dass er solche Momente hatte, wo er wirklich zu Gott geschrien hat, wegen einer Krankheit oder einem Leiden oder etwas, einer Schwierigkeit. Und Gott hat ihm gesagt: Es reicht, wenn du meine Gnade hast. Denn meine Kraft ist da mächtig, wo du schwach bist. Ja, und das ist eigentlich ein biblisches Prinzip, was sich durchzieht. Und was vielleicht auch etwas mit dem Olivenpressen zu tun hat. Denn es ist ja so, dass die Oliven ja, da zerpresst und zermatscht werden und gequetscht und alles. Ja. Aber das, was herauskommt, ist ja dann das Öl, was man eigentlich will. Und das ist ja etwas sehr Kostbares. Mit dem Öl konnte man alles Mögliche tun. Hier haben wir so eine Öllampe. Man konnte Licht damit anzünden. Man konnte Kranke salben. Man konnte sich reinigen. Man konnte es zum Essen bereiten. Ja. Also ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man mit diesem Öl machen konnte, die eigentlich etwas Wertvolles waren, etwas Gutes. Ja, was quasi aus dieser Olivenpresse unten rauskam. Ja. Und vielleicht ist auch deswegen Jesus in diesen Ort der Olivenpresse gegangen, um zu sagen, es gibt, oder zumindest in meinem Fall ist es so, dass ja, es zwar eine große Not und eine große Bedrängnis gibt, aber dass etwas an Kraft und an Segen dabei herauskommt, wie in diesem Licht ausgedrückt wird. Und von hier aus führt ja der Weg nach oben ans Kreuz, den Jesus zwar auch mit Leiden gegangen ist, aber dennoch wusste, dass dieses ein Weg ist, der letztlich zum Heil führt. Ich möchte den Abend noch nicht beschließen, weil wir haben noch so ein bisschen davor, aber zumindest das, was ich sage, beschließen nochmal mit einem Blick in die Bibel, der das alles nochmal etwas zusammenfasst. Ich habe am Anfang diesen Vers vorgelesen, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war beim letzten Abendmahl, da heißt es dann, als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Übrigens die einzige Stelle, wo wir davon lesen, dass Jesus gesungen hat, das ist aber für Musiker immer eine sehr schöne Stelle. Jetzt ist es so, dass dieses letzte Abendessen von Jesus ja aller Wahrscheinlichkeit nach ein Passafest, ein Passaessen war, ein Passamahl. Und wenn es denn so ist, dass zur Zeit Jesu die Passaliturgie schon so war, wie sie heute noch ist, und das ist durchaus möglich, dann hat man dieses Passamahl beendet mit den sogenannten Hallel-Psalmen. Psalm 113 bis 118. Das heißt, das letzte Lied, was Jesus mit seinen Jüngern gesungen hat, bevor er in den Garten Gethsemane ging, war der Psalm 118. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil wenn wir in diesen Psalm 118 hineinschauen, dann sehen wir dort vieles wiedergespiegelt von dem Weg, der vor Jesus lag. Aber auch vieles wiedergespiegelt von dem Weg, den das Volk Israel gegangen ist. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir beim Passamahl von Jesus sehen, dass er eine Beziehung herstellt zwischen dem Leidensweg des Volkes Israel und der Errettung des Volkes Israel mit seinem eigenen Leidensweg und der Errettung wieder durchkommen. Und hier ist vielleicht auch eine geheime Verbindung zu Purim, dass nämlich auch in Purim sich ja dieser Leidensweg widerspiegelt, oder einige von euch waren heute in Yad Vashem oder arbeiten da. Und da wird einem wieder bewusst, wie gerade die Geschichte des Volkes Israels geprägt ist durch die Erfahrung des Leidens, der beinahe Vernichtung, aber auch immer wieder der wundersamen Rettung und des Neuanfangs. Und diese Geschichte wird in diesem Psalm beschrieben und gleichzeitig ist es eine Geschichte, in die sich Jesus mit seinem eigenen Leben hineinstellt und sagt, diesen Weg gehe ich auch. Und wenn wir dieses Lied jetzt mal lesen, dann finden wir dort vieles wiedergespiegelt aus der Geschichte Israels, aber auch aus der Geschichte Jesu. Und uns klar machen, dass dieses das Lied ist, was Jesus gesungen hat, bevor er nach Gethsemane ging, da merken wir, dass er in dieser Zeit wahrscheinlich durch alle Bedrängnis hindurch doch eine Hoffnung hatte auf den Beistand Gottes und auf das Ende, was bevorstand. Ich lese mal vor, Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht zu verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht zu verlassen auf Fürsten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Denn die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Es ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Den Vers haben wir heute Morgen noch gelesen am Hügel Golgatha. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Hier steht im Hebräischen dieses Wort Hosianna. O Herr, hilf! Was dann erst wieder im Neuen Testament auftaucht beim Einzug Jesu nach Jerusalem. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist das, was die Leute rufen beim Einzug Jesu nach Jerusalem. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig.